Ein- oder zweimal im Jahr bekomme ich Post von einer Behörde. Da ist dann meistens auch noch ein Bild dabei. Ich habe den Eindruck, ihr bekommt manchmal auch Post von so einer Behörde. Ja, da bin ich dann mal wieder zu schnell gefahren. Also ein- bis zweimal im Jahr, ich denke, das geht. Und meine Punkte in Flensburg halten sich auch in Grenzen, also da besteht keine Gefahr. Aber es ist halt manchmal so. Da wird man gesehen, da wird man erwischt, da wird man wahrgenommen. Und es ist einem eigentlich sehr unangenehm, man möchte es eigentlich gar nicht und denkt, ja, das war doch eigentlich jetzt nicht nötig. Gesehen werden, erwischt werden. Ich werde von einer meiner Enkelinnen angeschaut. Kann ich noch ein Eis haben? Und sie blickt entsprechend nett dabei, sodass ich dann gar nicht anders kann, als ihr dieses Eis auch zu geben. Ich werde angeschaut und dieses Angesehenwerden verändert mein Verhalten. Ich musste daran denken, an diese Formulierung sehen und gesehen werden. Das heißt, ich bin irgendwo in einer größeren Menge von Menschen, meist ein Fest, eine Einladung. Und da bin ich da, um zu sehen und um gesehen zu werden. Und meistens geht es ja darum, dass man gesehen wird. Das ist mir wichtiger. Es geht mir weniger um das eigene Sehen, als dass ich von anderen gesehen werde. Dass ich wahrgenommen werde, dass die merken, da ist jemand und mit dem nehme ich Kontakt auf, da entsteht dann eine Beziehung. Und das ist offensichtlich ein menschliches Grundbedürfnis, dass wir wahrgenommen, gesehen werden, dass Menschen zu uns Kontakt aufnehmen und das tut uns offensichtlich gut. Ich will gesehen werden. Ich musste an den Satz denken, der mich seit meiner Studentenzeit begleitet. Dieser Satz, den Exupéry in seinem Kleinen Prinzen geschrieben hat: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Offensichtlich hat auch das Herz Augen, mit denen man etwas wahrnimmt. Und ich dachte an diesen biblischen Satz: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wir sehen, was vor Augen ist. Gott aber schaut tiefer in die Mitte unseres Herzens. In unserer Jahreslosung geht es ums Sehen. Und das Schöne zunächst an dieser Jahreslosung ist für mich, dass es jetzt nicht irgendwo ein Satz ist, der aus einem Zusammenhang gerissen wird, sondern ein Satz ist mit einer Geschichte, wo also ein Mensch etwas sagt aufgrund irgendetwas, was geschehen ist. Und deswegen will ich euch jetzt einfach erstmal diese Geschichte vorlesen. Weiß nicht, mache ich irgendwas verkehrt hier oder? Diese Geschichte, die finden wir im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Ja, ich kann auch ein Mikrofon nehmen, wenn es... Ja, jetzt kommt mein Sohn, der... Wie bitte? Nee, ich kann das schon so machen. So, jetzt lese ich also erst einmal diesen Text vor aus dem 16. Kapitel des ersten Buches Mose, aus dem dieser Satz dann am Schluss stammt.
Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Dann nahm Sarah, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Hände, in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarah sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Im ersten Buch Mose, da erfahren wir viel vom Leben Abrahams und seiner Frau Sarah. Da sind familiäre Probleme, da gibt es wegen der Trockenheit kein Weideland. Man musste nach Ägypten zwischendurch flüchten. Und dann, das ist diese Geschichte, die sie begleitet und an der sie offensichtlich zu verzweifeln drohen. So viele Jahre im Land, so viele Jahre kennen sie diese Verheißung Gottes, aber immer noch kein Kind, kein Sohn, kein Nachfahre. Wo ist denn Gott? 10 Jahre lang hören sie diese Verheißung, dass sie einen Nachkommen haben werden. 10 Jahre umsonst gewartet. Irgendwann reicht's der Sarah dann mal. Sie nimmt die Dinge nun selber in die Hand. Ja, da ist eine Sklavin, die sie hat, Hagar, eine Ägypterin, eine stolze Frau. Sarah will sie Abraham zur Frau geben, damit Hagar ein Kind, einen Sohn gebären könnte. Wir würden heute sagen, so eine Art Leihmutterschaft. Und dann steht da der Satz, und da müssen wir schon drauf aufmerken: Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Bis dahin hat man das bei Abraham anders gehört. Abraham gehorchte der Stimme des Herrn, aber jetzt gehorcht er einer anderen Stimme. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Eigentlich läuft ja alles nach Plan. Hagar wurde schwanger. Aber mit dieser Schwangerschaft, da wurde sie dann auch stolz. ich bin mehr wert als Sarah. Und sie lehnt sich gegen Sarah auf. Und sie ließ es Sarah spüren, dass sie Abrahams gesegnete Frau war und nicht ihre Herrin Sarah. Aber das hat sich Sarah natürlich nicht gefallen lassen. Ihr platzte dann der Kragen. Wir haben es gehört, sie fuhr ihren Mann an, er solle doch jetzt Recht schaffen, ein Machtwort sprechen. Ja, und Abraham, der stellt das klar. Natürlich, sie ist und bleibt deine Magd, deine Sklavin. Tu mit ihr, was du für richtig hältst. Das wird jetzt nicht näher beschrieben, was da alles passiert. Aber die Hagar wurde sicherlich nicht nur gemobbt, die wurde wirklich gedemütigt, immer wieder. Und das hat die Hagar als stolze Frau nicht ausgehalten. Das war für sie nicht akzeptabel. Und so packte sie eine Tasche zusammen und floh. Floh hinaus in die Wüste Richtung Ägypten, ihre Heimat. Doch das ist ein weiter Weg bis dahin. Erst recht für eine alleinstehende, schwangere Frau. Das schafft sie nicht allein. Und so sitzt sie unter einem Busch, der vielleicht ein wenig Schatten gibt, an einer Quelle. Und sie hatte nur noch einen Wunsch, zu sterben. Verzweifelt, einsam, sitzt diese schwangere Frau in der Wüste. Ein Bild des Elends. Und da, wo sie ganz tief unten ist, da, wo ihr Leben eigentlich am Ende ist, da, wo sie nicht mehr weiter weiß, da, wo sie eigentlich mit ihrem Leben abgeschlossen hat, da, so hören wir, da tritt der Engel des Herrn zu ihr. Sie ist eben doch nicht allein in ihrem Elend. Im Engel ist Gott selbst da. Der Engel des Herrn steht ihr bei. Gott ist im Elend eben nicht abwesend. Gott will nicht nur bei uns sein in den Sonnenseiten des Lebens. Mitten im Elend, da wo sie am Ende ist, da redet er sie an. Und er redet sie mit ihrem Namen an. Du bist gemeint, ich komme zu dir, du hast einen Namen. Hagar, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Sie ist eben keine namenlose Sklavin. Und dieser Satz, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das ist so ein Türöffner. Hagar erzählt ihre Geschichte, ihr Leid. Ich bin geflohen vor Sarah, meiner Herrin. Ja, da steckt Trotz dahinter, Verzweiflung in diesem einen Satz. Und darauf reagiert jetzt der Engel Gottes. Aber was er sagt, ist zunächst für sie nicht leicht. Aber sie ist erstmal nicht allein. Da ist jemand an ihrer Seite, der sie sieht. Der Weg mit Gott ist oft nicht einfach. Das sind manchmal auch schwere Wege, die wir gehen müssen. Und so sagt der Engel zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin. Demütige dich. Freiheit sieht anders aus als dieses demütige dich. Doch dann kommt diese Verheißung, die sie weiterleben lässt. Deine Nachkommen wird man einmal nicht mehr zählen können. So viele werden es sein. Du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen. Der Herr hat dein Elend erhört. Und so wie die Mutter stolz ist, so wird es auch der Sohn sein. Wir haben es gehört, wild, stolz ist er. Er lässt sich nicht unterwerfen, wird kämpfen, wird allen zum Trotz leben. Was ist das für eine Verheißung für Hagar? Sie hat auf einmal wieder eine Perspektive für ihr Leben. So kann man leben, auch schwierige Wege gehen, denn Gott ist da. Hagar hat gehört, dieses Kind soll Ismael heißen, Gott hört. Und jetzt, nachdem sie gemerkt hat, wie sie gesehen worden ist, wie sie wahrgenommen worden ist, jetzt gibt Hagar Gott einen Namen. Da heißt es auf Hebräisch El Roi, ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich, die einfache ägyptische Sklaverin, mich, den gescheiterten Menschen, mich in meiner Verzweiflung, mich sieht Gott. Man muss sich das klar sein, der ewige Gott, der Herr ist über alle Dinge, der Schöpfer der Welt, der sieht mich kleinen Menschen, einer unter Milliarden von Menschen, und gibt mir eine unbegrenzte Lebensperspektive. Nachkommen, die man nicht zählen kann. Dem Schuldigen vergibt er alle Schuld, Kranke macht er heil, den Armen macht er reich. Wo wir keinen Ausweg sehen, weiß er die Tür. Wo bei uns alles dunkel ist, ist er das Licht und stellt uns in sein Licht. Du bist der Gott, der mich sieht. Meine Frau hat versucht, diese Geschichte mit ihrem Inhalt wieder in einem Bild zusammenzufassen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie wird mir dann hinterher wieder sagen, ob, wenn ich jetzt zu dem Bild etwas sage, ob ich da etwas völlig Falsches gesehen hat. Aber sie sagt auch immer, wer weiß denn in meinem Kopf, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich ein Bild male. Das kann ja eigentlich nur missverstanden werden. Aber sie hat auch ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben, an denen ich mich jetzt orientiere. Wenn wir jetzt genauer hinschauen, dann sehen wir zunächst ein Gesicht, Hagar, gelb gezeichnet, Wüste, ein bisschen blau, die Quelle. Und demgegenüber ein anderes Gesicht, eigentlich nur die weiße Farbe ausgespart und auch nicht mehr in diesem Rahmen drin. Eine Gestalt, die da kommt aus einer anderen Welt, aber Hagar auf Augenhöhe begegnet. Man sieht zwar kein Auge, aber man sieht, dass da eine Zuwendung stattfindet. Diese Gestalt, die man eigentlich nicht zeichnen kann, weil sie Gott darstellen soll, und das ist das Wunderbare, kommt in diese Welt hinein zu Hagar und begegnet ihr auf Augenhöhe. Er begegnet ihr auf Augenhöhe in dieser Welt, die so bedrohlich ist für sie. Drei Worte sind hervorgehoben in diesem Text. Da ist das Du, da ist der Gott und da ist das Sehen. Dieses Du zeigt, dass da ein Gegenüber ist, der eine Person ist. Und die beiden berühren sich. Sie neigen sich sogar einander zu. Dieses D und das U. Sie gehen aufeinander zu. Der Engel kommt und sieht und wendet sich Hagar zu. Und Hagar ist offen für diese Botschaft, die der Engel bringt. Und so finden die zwei zusammen. Dieses zweite Wort, was hervorgehoben ist, ist Gott. Und man sieht, dass dieses Gott auch eigentlich wieder ausgespart ist auf dem Bild. Gott weiß. Und drumherum die Buchstaben, so dass man sie lesen kann, in Blau, der Farbe des Himmels. Und diese Schrift hebt sich auch ein wenig ab. Sie erinnert so an frühere Bibelhandschriften und soll auf Gottes Heiligkeit und Einzigkeit hinweisen. Und dann unten das, der mich sieht. Da werden wieder die Farben aufgenommen vom oberen Teil des Bildes. Das Gelbe, das Blaue. Da ist diese Botschaft der Jahreslosung, dass der Mensch in seiner Verzweiflung, in seiner Einsamkeit, wenn er ganz unten ist, wenn er nicht mehr weiter weiß, wahrgenommen wird, gesehen wird von diesem Gott. Da sind die Farben der Wüste, da ist das Bild, die Farbe der Quelle. Gott sieht mich, in welcher Lage auch immer ich mich befinde. Er sorgt sich um mich, er sorgt für mich. Und wer bei diesen Farben dann auch noch den Regenbogen mit hineinnimmt, der weiß ja, die ursprüngliche und eigentliche Bedeutung dieses Symbols ist die Treue Gottes. Steht für die Treue Gottes, der mich sieht. Viele hundert Jahre später kam wieder ein Engel Gottes zu einer Frau, sagte ganz ähnliche Worte. Du wirst einen Sohn gebären. Und auch dort sagt der Engel Gottes den Namen, wie dieses Kind heißen soll. Und sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus, Gott rettet. Und diese junge Frau, Maria, sang damals ein Loblied. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Da ist Hagar, die gesehen wird. Da ist Maria als schwangere Frau mit dem ungeborenen Jesuskind in ihrem Leib, die Gott lobt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und auch Maria war ja in einer schwierigen Situation. Gott sieht uns, er sieht unsere Niedrigkeit, sieht uns in unserer Schwachheit, in unserem Elend. Es gibt viele Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus Menschen wahrnimmt. Ich will an zwei erinnern, die uns alle wohl vertraut sind, aber wo wir spüren, ja, mit dem Sehen fängt es an. Und dann geht die Geschichte weiter. Da ist Zachäus, der da auf einen Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Und dann kommt Jesus und sieht ihn auch. holt ihn vom Baum herunter und das ganze Leben dieses Zachäus verändert sich. Auch Zachäus war am Ende, auch wenn er materiell keine Sorgen hatte. Er wird wahrgenommen, er hat Tischgemeinschaft mit unserem Herrn und damit fängt ein neues Leben für ihn an. Denke an die Geschichte vom verlorenen Sohn, uns auch wohl vertraut. Und als der verlorene Sohn merkt, dass er mit seinem Leben gescheitert ist und nach Hause zurückkehrt, da sieht ihn sein Vater von Ferne. Aus der Ferne wird er wahrgenommen. Und der Vater rennt ihm entgegen und schließt ihn in die Arme. Der Sohn, der verlorene Sohn, wird von Ferne gesehen. Diese Jahreslosungen gibt es seit vielen Jahrzehnten. Mit manch einer reibe ich mich, über manch eine freue ich mich. Aber die gehört wirklich zu denen, wo ich denke, die soll mich ein Jahr lang begleiten. Ich bin auch jemand, der von Gott gesehen wird. So wie jeder und jede von euch auch. Wir werden von Gott gesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dabei ist dieses Mich entscheidend. Gott sieht mich. Dass Gott sieht, ist ja eigentlich selbstverständlich. Gott ist ja nicht blind. Aber entscheidend ist, dass er mich sieht. Das ist das, was ich mit ins neue Jahr nehmen will. Gott sieht mich und hilft mir. Und dann kam mir noch ein persönlicher Gedanke, an dem will ich weiterarbeiten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Aber ich möchte für mich in diesem Jahr durchbuchstabieren, was heißt es denn? Du bist mein Gott, der mich sieht. Und ich also von meiner Seite aus her dieses Bekenntnis ablege, es ist mein Gott, der mich sieht. So wie sich auf dem Bild diese beiden Buchstaben einander zuneigen, so möchte ich dieses Jahr auch erleben, Gott wendet sich zu mir und ich wende mich ihm zu. Das wünsche ich euch auch. Amen.